Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal. Und im Funkjournal begrüßt Sie zunächst Sorin Georgescu mit den Nachrichten am Dienstag, den 24. März 2026. Kraftstoffe. In Bukarest will die Regierung am Dienstag eine Krisensituation auf dem rumänischen Kraftstoffmarkt ausrufen und Maßnahmen zum Schutz von Wirtschaft und Bevölkerung ergreifen. Die entsprechende Eilverordnung, die verabschiedet werden soll, wurde bereits gestern auf der Website des Energieministeriums veröffentlicht. Das Dokument sieht unter anderem die Einführung begrenzter Handelsmargen sowie kontrollierter Exporte vor. Der Eingriff der rumänischen Behörden zur Stabilisierung des Marktes erfolgt vor dem Hintergrund eines angespannten internationalen Umfelds. Laut einer in der vergangenen Woche vom Dachverband der rumänischen kleinen und mittleren Unternehmen durchgeführten Umfrage betrachten mehr als 60% der befragten Unternehmer steigende Kraftstoffpreise als die wichtigste Auswirkung des Nahostkonflikts auf das Geschäftsklima in Rumänien. Manöver. Rumänien ist Gastgeber der größten multinationalen Militärübung des Jahres, Sea Shield 2026. Daran beteiligen sich mehr als 2500 Soldaten aus Rumänien und 12 weiteren Partnerstaaten. Ziel ist es, die Zusammenarbeit und gemeinsame Einsatzverfahren zu stärken. Verteidigungsminister Radu Miruța erklärte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Übung sende ein starkes Signal. Sie zeige Interoperabilität, Handlungsfähigkeit sowie die Bereitschaft, voneinander zu lernen. Zudem unterstreiche sie das Interesse der Streitkräfte der NATO, unter allen Umständen Seite an Seite zu arbeiten und zu kämpfen. Drei-Meere-Initiative. Der Präsident des rumänischen Senats, Mircea Abrudan, besucht am Dienstag und Mittwoch die kroatische Hauptstadt Zagreb. Dort nimmt er am parlamentarischen Gipfel der Drei-Meere-Initiative teil und führt mehrere bilaterale Gespräche. Im Mittelpunkt des Treffens stehen laut einem internen Memorandum des Senats in Bukarest die strategischen Prioritäten der Initiative im aktuellen geopolitischen Kontext. Diskutiert werden unter anderem die Diversifizierung der Energieversorgung, die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich sowie die Vernetzung und nachhaltige Entwicklung der Volkswirtschaften im Raum der Initiative. Die Drei-Meere-Initiative ist eine flexible, informelle Plattform auf hoher politischer Ebene, die den Ausbau der Infrastruktur entlang der Nord-Süd-Achse in den Bereichen Verkehr, Energie und Digitalisierung fördern soll. Ziel ist es, geopolitisch bedingte Entwicklungsunterschiede zwischen den Ländern Mittel- und Osteuropas und dem übrigen Kontinent zu verringern. Die Initiative wurde am 25. August 2016 auf Bestreben Polens und Kroatiens ins Leben gerufen. Buchmesse. Das rumänische Kulturinstitut beteiligt sich über seine Vertretung in Brüssel sowie über das Nationale Buchzentrum an der 55. Internationalen Buchmesse von Brüssel. Die Veranstaltung findet vom 26. bis 29. März im Ausstellungszentrum Tour et Taxis statt. Besucher finden am rumänischen Stand eine vielfältige Auswahl an Büchern in rumänischer, französischer und englischer Sprache und können an Veranstaltungen mit Schriftstellern und Übersetzern teilnehmen. Die Brüsseler Buchmesse zählt zu den wichtigsten Kulturereignissen Belgiens und pflegt enge Beziehungen zu den Institutionen der Europäischen Union. Sie genießt große Aufmerksamkeit sowohl in den Medien als auch bei EU-Beamten aus allen Mitgliedstaaten. Bereits 2024 und 2025 war das rumänische Kulturinstitut mit einem eigenen Stand vertreten und organisierte Veranstaltungen im Rahmen des Verbands der Nationalen Kulturinstitute der Europäischen Union. Dabei wurden insbesondere Übersetzungsprogramme sowie der kulturelle Austausch innerhalb der Europäischen Union gefördert. Und abschließend das Wetter. In Rumänien steigen die Temperaturen. Der Himmel ist überwiegend bedeckt und vor allem im Süden sowie in den Bergregionen kommt es zu Niederschlägen. In höheren Lagen, oberhalb von 1700 Metern, fällt weiterhin Schnee. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 18 Grad. In Bukarest wurden gegen Mittag 15 Grad bei bedecktem Himmel gemessen. Soweit die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Das Funkjournal von Radio Rumänien International geht weiter mit unseren beiden aktuellen Beiträgen. In einem angespannten internationalen Umfeld, das von erheblichen Kraftstoffpreiserhöhungen geprägt ist, braucht die rumänische Wirtschaft staatliches Eingreifen. Die Erhöhung der Kraftstoffpreise ist die wichtigste Auswirkung des Nahostkonflikts auf das Geschäftsumfeld in Rumänien. Das meinen über 60% der Befragten einer Studie, die in der vergangenen Woche von IMME Rumänien durchgeführt wurde. An zweiter Stelle steht die Beschleunigung der Inflation und an dritter Stelle der Rückgang des Außenhandels mit den Staaten der Region bzw. die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums Rumäniens. Ein staatliches Eingreifen und die Einberufung des dreigliedrigen Rates durch die Regierung seien notwendig, sagt Florin Gianu, Präsident von IMM Rumänien, der die Ergebnisse der Studie vorstellte und davor warnt, dass die Verteuerung der Kraftstoffe das gesamte Geschäftsumfeld betrifft und soziale Spannungen auslösen kann. Auf die Frage, welches sind die wichtigsten Maßnahmen, die die Regierung zur Unterstützung der Wirtschaft im Kontext der sich überlagernden Krisen im Nahen Osten und in der Ukraine ergreifen muss, nennen 71,2% der Unternehmer eine vorübergehende Senkung der Verbrauchsteuer auf Kraftstoffe, 45,5% nennen die Kompensierung der gestiegenen Verbrauchsteuer auf Kraftstoffe für das Transport- und Landwirtschaftsgewerbe bis Ende 2026, 40% der Unternehmer benötigen Kredite und Garantiefazilitäten, und ebenso fast 40% nennen eine Senkung des Strompreises. Auch die Transportunternehmer schlagen Alarm hinsichtlich der Verbrauchsteuer sowie des Literpreises für Diesel. Sie weisen darauf hin, dass Rumänien eine der höchsten Verbrauchsteuern in der Union hat und die Gütertransporteure an Verträge gebunden sind, die zu Jahresbeginn geschlossen wurden, wobei das Risiko besteht, dass sie diese Dienstleistungen nicht mehr erfüllen können und die Ware nicht mehr ins Regal gelangt. Ein weiteres gravierendes Risiko besteht darin, dass Schüler, die täglich mit Personenbeförderungsunternehmen pendeln, nicht mehr zur Schule gelangen. Die Entscheidungsträger in Bukarest haben den Anstieg der Kraftstoffpreise analysiert und Maßnahmen ermittelt, die die Bevölkerung und die rumänische Wirtschaft über einen Zeitraum von 6 Monaten schützen können. Maßnahmen, die um weitere 3 Monate verlängert werden können. Energieminister Bogdan Ivan erklärte, die wichtigsten Maßnahmen würden in einer Begrenzung der Dieselexporte aus Rumänien bestehen, in einer Begrenzung der Handelsmarge der Mineralölunternehmen auf 50% des Vorjahresdurchschnitts, in der Schaffung eines Mechanismus, der verhindert, dass Unternehmen einen künstlichen Preisanstieg bei Kraftstoffen an der Zapfsäule herbeiführen, sowie in der Abschaffung der Pflicht eines Mindestanteils von 8% Biokraftstoff im Benzin. Was den Export und die innergemeinschaftlichen Lieferungen von Benzin und Diesel betrifft, so können diese von den Wirtschaftsteilnehmern ausschließlich mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Ministeriums für Wirtschaft, Digitalisierung und Unternehmertum sowie des Energieministeriums durchgeführt werden. Die Entscheidungen fallen in einem komplizierteren internationalen Umfeld, in dem alle europäischen Länder Interventionsmaßnahmen ergreifen, um den Preisanstieg einzudämmen, sei es auf dem Strom- oder auf dem Kraftstoffmarkt.
Diese Maßnahmen umfassen Steuern, Preisobergrenzen, Subventionen, Begrenzungen an der Zapfsäule oder Kontrollen zur Überprüfung des Ausmaßes der Preiserhöhungen durch die Unternehmen. Die Europäische Kommission erklärt, sie sei über diese Entwicklung besorgt, betont jedoch, dass es derzeit lediglich eine Preiskrise gebe und keine Versorgungskrise bei Erdöl.
Es geht nun weiter mit unserem zweiten Hintergrundbericht. Die Sicherheitslage in Europa bleibt angespannt, insbesondere mit Blick auf die Schwarzmeerregion und internationale Konflikte. In Rumänien stehen deshalb sowohl militärische Übungen als auch politische Initiativen zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit im Fokus. Unser Korrespondent Stefan Stoica berichtet. Ich bin Alex Terescu. Die Abgeordnetenkammer in Bukarest hat sich mit einem Vorschlag des Europäischen Parlaments zur militärischen Mobilität befasst. Ziel ist es, den Transport von militärischem Gerät, Gütern und Personal innerhalb der Region zu erleichtern. Parallel dazu organisieren die rumänischen Seestreitkräfte noch bis Mitte kommender Woche die bislang größte multinationale Militärübung des Jahres unter dem Namen Sea Shield 2026. Mehr als 2500 Soldatinnen und Soldaten aus Rumänien und 12 Partnerstaaten nehmen daran teil. Eingesetzt werden 48 Schiffe und Boote, 64 Gefechtsfahrzeuge, 10 Flugzeuge sowie 10 unbemannte Systeme. Ziel der Übung ist es, die Zusammenarbeit und gemeinsame Einsatzverfahren weiter zu verbessern. Verteidigungsminister Radu Miruza erklärte im Rundfunk, die Übung sende ein starkes Signal. Sie zeige die Interoperabilität der Streitkräfte sowie deren Fähigkeit, gemeinsam zu handeln. Gleichzeitig gehe es darum, voneinander zu lernen und die Zusammenarbeit innerhalb der NATO weiter zu stärken, auch unter schwierigen Bedingungen. Darüber hinaus demonstriere die Übung die Fähigkeit, auf sämtliche Herausforderungen im Schwarzmeerraum zu reagieren. Sie unterstreiche auch das kontinuierliche Bestreben, Ausbildung und Ausrüstung auf dem neuesten Stand zu halten. Mit Blick auf die aktuellen internationalen Konflikte, darunter auch ein Krieg in unmittelbarer Nähe der rumänischen Grenzen, betonte der Minister, es sei selbstverständlich, dass die rumänische Armee verschiedene Szenarien analysiere, um mögliche Auswirkungen auf die regionale Sicherheit zu bewerten. Risiken gebe es durchaus, räumte Miruza ein. Gleichzeitig verfüge Rumänien als NATO-Mitglied über Abschreckungspotenzial und arbeite eng mit Partnerstaaten zusammen, um solchen Herausforderungen zu begegnen. Die Konflikte im Nahen Osten, insbesondere im Iran, in Israel und in den Golfstaaten, hätten aufgrund der geografischen Entfernung eher indirekte Auswirkungen auf Rumänien. Allerdings seien wirtschaftliche Folgen spürbar, etwa wenn wichtige Öltransportrouten blockiert werden. Da Rumänien jedoch selbst über Förder- und Raffineriekapazitäten verfüge, würden die Auswirkungen bislang abgefedert, so der Verteidigungsminister. Sollte sich die Krise jedoch verlängern, könnten die Folgen deutlich gravierender werden, da nationale Reserven aufgebraucht würden. Bei einer raschen Entspannung hingegen könnten die vorhandenen Vorräte als Puffer dienen und die Auswirkungen begrenzen. Unterdessen wurde im Parlament in Bukarest auch der Vorschlag zur militärischen Mobilität kontrovers diskutiert. Dieser sieht vor, Infrastrukturmaßnahmen zu fördern und die Beweglichkeit von Streitkräften innerhalb Europas zu verbessern. Rumänien fordert dabei eine gesonderte finanzielle Unterstützung für Infrastrukturprojekte in den NATO-Staaten an der Ostflanke. Während populistische und ultranationalistische Oppositionskräfte befürchten, dass der Vorschlag Fragen hinsichtlich der nationalen Souveränität aufwerfen könnte, argumentieren liberale Regierungsvertreter, das Vorhaben sei eine notwendige Antwort auf die sicherheitspolitischen Herausforderungen in der Region und könne zugleich den Ausbau der logistischen Infrastruktur Rumäniens voranbringen.
Sie hören Radio Rumänien International.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Historische Studentenausweise, alte Siegel und Baupläne aus einer Zeit, als es Rumänien noch gar nicht gab. Das Museum der Universität Bukarest hütet wahre Schätze. Wie ein einziger Mann in den 1960er Jahren anfing, diese Schätze vor dem Vergessen zu bewahren und warum man für einen Besuch im Museum heute nicht einmal mehr von der Couch aufstehen muss, dazu jetzt mehr von Stelio Lambru. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olaru. Die Universität Bukarest, wie wir sie heute kennen, wurde 1864 gegründet. Nur wenige Jahre nach der Geburtsstunde des rumänischen Staates durch die Vereinigung der Fürstentümer Moldau und Walachei im Jahr 1859. Doch sie entstand natürlich nicht aus dem Nichts. Schon vorher gab es in der Walachei höhere Bildungseinrichtungen wie etwa die Fürstliche Akademie, die 1694 von Fürst Konstantin Brâncoveanu gegründet wurde und an der noch in Altgriechisch gelehrt wurde. Die Universität Bukarest blickt also auf eine lange Geschichte und ein reiches Erbe zurück. Ein Erbe, das im Jahr 1967 schließlich zur Eröffnung eines eigenen Museums führte. 1964 feierte die Institution zunächst ihr 100-jähriges Bestehen. Mit zahlreichen kulturellen und pädagogischen Veranstaltungen wurde dieser runde Geburtstag der wichtigsten Universität Rumäniens gebührend gefeiert. Auf das eigentliche Universitätsmuseum musste man allerdings noch 3 weitere Jahre warten. Valentin Mayer, Forscher am Museum der Universität, bestätigt, dass die Idee der Geschichte der Uni, ein Denkmal zu setzen, direkt mit dem großen Jubiläum zusammenhängt, auch wenn die Umsetzung etwas dauerte. Es hing ganz klar mit dem 100-jährigen Jubiläum im Jahr 64 zusammen. Etwa ein Jahr zuvor hatten die Vorbereitungen für dieses große Ereignis begonnen. Wir befinden uns in der Zeit des kommunistischen Regimes. Der damalige Rektor war Gheorghe Mihoc, ein Mathematiker und ein für Rumänien sehr bedeutender Wissenschaftler. Adrian Corbu wurde damals eigens eingestellt, um den Grundstock für ein Museum aufzubauen. Die endgültige Entscheidung, das Museum dann auch tatsächlich zu gründen, fiel erst aber nach dem Jubiläum. Der Rektor war fest davon überzeugt, dass die Universität Bukarest ein eigenes Museum verdient. Einen Ort, der ihre Geschichte bewahrt und der breiten Öffentlichkeit zugänglich macht. Denn damals gab es in Rumänien gar nicht so viele Institutionen, die auf ein über 100-jähriges Bestehen zurückblicken konnten. Hinter fast jeder erfolgreichen Einrichtung steht ein engagierter Macher. Und für das Universitätsmuseum war das eben jener Adrian Corbu. Er war es, der unermüdlich Exponate zusammentrug, historische Meilensteine rekonstruierte und Professoren und Absolventen wieder ins Rampenlicht rückte, deren Namen in der rumänischen Geschichte tief verankert sind. Noch einmal dazu Valentin Mayer. Adrian Corbu fing an, die unterschiedlichsten Dinge zu sammeln. Das waren Kunstwerke, Dekorationsgegenstände, natürlich schriftliche Dokumente, alte Fotografien und vieles mehr. Er trug alles zusammen, um die Geschichte der Universität Bukarest und darüber hinaus die Geschichte der Hochschulbildung an sich so gut wie möglich zu illustrieren. Das spürt man in der Ausstellung bis heute. Er baute diese Sammlung Schritt für Schritt auf. Aber natürlich musste der Bestand ständig erweitert werden. Das reichte am Anfang noch nicht. Die Universität Bukarest stellte dafür extra Gelder zur Verfügung. In der damaligen Presse wurden Aufrufe veröffentlicht, in denen die Bürger um Spenden gebeten wurden. Es hieß sogar, dass man für wertvolle Stücke auch bezahlt werden könne. Gleichzeitig wurde intensiv in Archiven und Bibliotheken nach historischen Dokumenten gesucht. Wer heute das Museum betritt, findet eine Fülle an historischen Schätzen. Valentin Mayer gibt uns einen kleinen Einblick in die Sammlung.
Tipologia exponatelor este în principal legată de documente.
Die meisten unserer Exponate sind Dokumente, also schriftliche Aufzeichnungen. Wir haben aber auch viele alte Fotografien und persönliche Gegenstände, die einst Professoren gehörten oder im Laufe der Zeit in den Besitz der Universität übergegangen sind. Medaillen, Plaketten, einige historische Fahnen, alte Studentenausweise, Stempel und natürlich gibt es Bücher, Urkunden, Diplome und Akten, teils im Original, teils als Kopie. Eines der Highlights ist zudem ein Architekturmodell des Universitätspalastes. Genau dieses Modell ist ein ganz besonderes Ausstellungsstück. Wir haben Valentin Meyer nach der Geschichte dahinter gefragt. Es zeigt den Palast der Universität Bukarest in seiner allerersten Form, so wie ihn der Architekt Alexandru Orescu entworfen hat. Orescu war übrigens selbst Professor für Geometrie an der Fakultät für Naturwissenschaften. Er leitete die Bauarbeiten für dieses Gebäude über einen ziemlich langen Zeitraum, von 1857 bis 1869. Man muss sich das mal vorstellen. 1857 gab es den Staat Rumänien in seiner heutigen Form noch gar nicht. Trotzdem brachte er den Bau voran, so gut es damals eben ging. Fertiggestellt wurde der Palast dann etwas später, bereits in der Ära von König Karl I. Damals war das Gebäude noch für eine recht kleine Anzahl von Professoren und Studenten gedacht. Interessant ist auch, dass der Universitätspalast nicht nur die Uni selbst beherbergte. Auch andere wichtige staatliche Institutionen zogen dort ein. Der rumänische Senat, das Nationalmuseum für Altertümer, das man heute am ehesten mit dem Nationalen Geschichtsmuseum vergleichen könnte, die Pinakothek und die Hochschule für schöne Künste. Das Museum der Universität Bukarest zeichnet sich aber nicht nur durch seine analoge Geschichte aus, sondern auch dadurch, dass es längst im digitalen Zeitalter angekommen ist, über eine sehr gut ausgestattete Webseite und eine interaktive Facebook-Seite lässt es sich bequem von zu Hause aus besuchen. Ob über den Computer, das Smartphone oder Tablet, wer sich reinklickt, taucht in ein vielseitiges Universum ein. Virtuelle Besucher können so temporäre Ausstellungen und historische Dokumente hautnah erleben, ganz ohne das Haus verlassen zu müssen.
Kreuz und quer durch Rumänien. Reisetipps für Touristen.
Es geht weiter im deutschen Programm von Radio Rumänien International. Lugoj ist ein Reiseziel für alle, die Sakralbauten entdecken und besuchen möchten, sowie für Kulturinteressierte. Dazu hören Sie einen Beitrag von Stefan Baciu in unserer Reihe Reiseland Rumänien. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung seines Beitrags. Laut urkundlicher Erwähnung Ende des 13. Jahrhunderts, als Lugoj eine befestigte Siedlung war, ist es heute eine Stadt mit etwa 35.000 Einwohnern und einer Geschichte sowie Sehenswürdigkeiten, die sie zu einem attraktiven Ziel für Kulturtouristen machen. Die Stadtbefestigungen wurden Anfang des 18. Jahrhunderts von den Türken zerstört. Nach fast zwei Jahrzehnten osmanischer Herrschaft folgte die habsburgische Herrschaft. Deutsche Kolonisten ließen sich am linken Ufer des Timiş-Flusses nieder, der durch das Stadtzentrum fließt, und legten den Grundstein für das sogenannte deutsche Lugoj. Über die Jahrhunderte hinweg war Lugoj jedoch das Zentrum eines rumänischen Bezirks und von großer Bedeutung für die Rumänen im Banat. Gotteshäuser wie die römisch-katholische und die orthodoxe Kirche aus dem 18. Jahrhundert sind heute Wahrzeichen der Stadt
wie uns Delia Barbu, Stadträtin von Lugoj, erklärte. Lugoj, bekannt als die Kulturhauptstadt der Rumänen des Banats, ist berühmt für seinen reichen kulturellen Reichtum, der einen großen Teil seiner Identität ausmacht. Die Stadt bietet auch ein vielfältiges Angebot für Liebhaber des ökumenischen Tourismus. Besucher Lugoj können dies entdecken, wenn sie sich direkt im Stadtzentrum aufhalten, wo sich die wichtigste Sehenswürdigkeit dieser Kategorie befindet, die orthodoxe Kathedrale Mariä Himmelfahrt. Das historische Denkmal wurde 1766 fertiggestellt und im Barockstil erbaut. Neben der Kathedrale steht der St. Nikolausturm. Er ist das älteste orthodoxe Bauwerk in Lugoj und stammt aus dem 15. Jahrhundert. In der Nähe der Kathedrale und gegenüber dieser beiden Sehenswürdigkeiten befindet sich die ehemalige Taverne Zum Posten. Heute beherbergt dieses Gebäude die Museumssammlung der orthodoxen Erdiözese Lugoj. Dann kommt die Eiserne Brücke, eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Sie ist eng mit der Geschichte Lugojs verbunden, das einst in einen rumänischen und einen deutschen Teil geteilt war. Die Brücke verband die beiden Ufer des Flusses Timiș, der die Stadt durchfließt. An den Übergängen befanden sich Zollhäuser, die teilweise noch heute zu finden sind. Diese Gebäude werden derzeit restauriert und werden bald wieder in ihrem ursprünglichen Zustand erstrahlen. Lugoj birgt viele Erinnerungsorte, darunter das Geburtshaus eines Filmstars.
Bela Lugosi este cel care a interpretat pentru prima dată pe Dracula de la Hollywood.
Bela Lugosi, der erste Darsteller des Dracula in Hollywood, blieb für diese Rolle berühmt. In Lugoj steht sein Geburtshaus und heute ist sogar eine Straße nach ihm benannt. Die Stadtverwaltung plant, das Andenken an diesen aus Lugoj stammenden Schauspieler weiter zu stärken. In Lugoj gibt es neben historischen Gebäuden auch Gedenkhäuser für einige Persönlichkeiten der rumänischen Kultur, wie Delia Barbu, Stadträtin von Lugoj, betont. Reiseführer sagen über Lugoj, dass man überall, wo man hintritt, Geschichte und Kultur spürt. Die Stadt ist also aus dieser Sicht sehr attraktiv. Lugoj hat eine ganze Reihe von Gedenkhäusern für Schriftsteller, Komponisten und Dichter, die in der Stadt und Umgebung geboren wurden, lebten und wirkten. In der Nähe der Stadt, oben auf dem Vilor-Hügel, befindet sich das Gasthaus Ana Lugojana. Es ist ein geschichtsträchtiger Ort, an dem Feinschmecker die berühmten Banater Pfannkuchen genießen können. Diese köstlichen Pfannkuchen mit Rosinen und einer riesigen Bezierhaube. Wer länger bleiben möchte, findet in Lugoj eine sehr gut ausgebaute Unterkunftsinfrastruktur. Zu den touristischen Sehenswürdigkeiten in der Nähe von Lugoj gehört der Kurort Buziaj, der für die therapeutischen Eigenschaften seines Mineralwassers bekannt ist.
Sie hören Radio Rumänien International.
Weiter geht das Programm von Radio Rumänien International mit klassischer Musik. Die Galerie der großen Dirigenten weist dem Maestro George Georgescu, einer unbestrittenen Musikerpersönlichkeit, einen herausragenden Platz zu. Auf seine Biografie werden wir im Folgenden näher eingehen, nicht jedoch bevor wir zunächst der Musik den gebührenden Raum geben. Den ersten Satz der ersten Sinfonie, die klassische von Sergei Prokofjew, interpretiert vom Sinfonieorchester der Bukarester Philharmonie unter der Leitung von George Georgescu. Thank you. George Georgescu wurde am 12. September 1887 in Sulina geboren, einem Hafen in der Nähe der Donaumündung ins Schwarze Meer. Mit seiner Geburt ist eine sinnbildliche Geschichte verbunden. An jenem Tag spielte sein Vater in der Lotterie und gewann eine Violine, jenes Instrument, auf dem der Knabe mit mehr als offensichtlichen musikalischen Begabungen 5 Jahre später zu spielen begann. Mit 18 Jahren schrieb er sich in die Violoncello-Klasse des Konservatoriums ein, der heutigen Nationalen Musikuniversität Bukarest, die damals von dem angesehenen Professor Constantin Dumitrescu geleitet wurde. Nach dem Abschluss setzte er seine Studien in Berlin bei dem berühmten Hugo Becker fort. 6 Jahre lang gehörte George Georgescu dem Streichquartett des Geigers Henri Marteau an, doch aufgrund einer Krampfverletzung im linken Arm war er gezwungen, seine Cellistenkarriere aufzugeben. Auf Anregung des bekannten Dirigenten Arthur Nikisch und seines engen Freundes, des Komponisten Richard Strauss, begann George Georgescu die Kunst des Dirigierens zu studieren. Im Jahr 1918 feierte er einen bemerkenswerten Erfolg am Pult des renommierten Berliner Philharmonischen Orchesters. Nach einer langen Periode erfolgreicher Europatourneen kehrte er in seine Heimat zurück. Am 4. Januar 1920 stand George Georgescu erstmals auf dem Podium des Bukarester Athenäums, ein Auftritt, dem schon bald die Gründung der Gesellschaft Philharmonica folgte, deren Generaldirektor er wurde. Von diesem Jahr an war seine eigene Biografie eng mit der Geschichte der Bukarester Philharmonie verflochten. Die Triumphe waren gleichermaßen die des Orchesters wie auch die des Dirigenten. Wir laden Sie nun ein, aus dem einheimischen Schaffen einen Ausschnitt aus dem Werk 2 Ballettszenen von Ludovic Feldmann zu hören, interpretiert vom Bukarester Philharmonischen Orchester unter der Leitung von George Georgescu. Thank you. Es gab jedoch auch eine Schattenseite seines Philogermanismus. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Maestro von der Leitung der Bukarester Philharmonie entbunden, als Kollaborationist eingestuft und durfte kein Orchester mehr in Rumänien dirigieren. Diese Situation hielt bis 1947 an, als er nach einer Intervention von George Enescu seine musikalische Tätigkeit am Pult des Nationalen Radioorchesters wieder aufnehmen konnte. Seit 1956 stand George Georgescu erneut an der Spitze der Philharmonie, da seine offensichtlichen künstlerischen Qualitäten nicht länger ignoriert werden konnten. Zum Schluss hören wir ein Stück aus Beethovens Schaffen, einen Ausschnitt aus der Ouvertüre Coriolan, aufgenommen am Pult des Nationalen Radioorchesters.
Sie hören Radio Rumänien International. Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Es geht weiter in der deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Ein Symposium zum Leben und Wirken des Banater Journalisten, Dramaturgen und Mundautors Ludwig Schwarz war in Nürnberg im Haus der Heimat angesetzt. Veranstalter waren die Temescher Gemeindeverwaltungen in Neupetsch und Tolvadin sowie der Kreisverband Nürnberg der Landsmannschaft Banater Schwaben aus Deutschland. Das Symposium in Nürnberg beendete eine Veranstaltungsreihe, die im vergangenen Jahr dem 100. Geburtstag von Ludwig Schwarz gewidmet war. In Banat gestartet und von Dorin Imbrescu aus Neupetsch eingeleitet und koordiniert wurde, der nun auch in Deutschland mit dabei war. Ludwig Schwarz war unter anderem der Initiator des Pipatsch-Kreises 1970, der sich mit der Herausgabe der Beilage in Banat Schwäbischer Mundart der damaligen Neuen Banater Zeitung beschäftigte. Er verfasste Reportagen und Kurzgeschichten, einige Theaterstücke, die am Deutschen Staatstheater sowie von Laiengruppen gespielt wurden, sowie einen Roman. Einen Vortrag über Ludwig Schwarz und seine Literatur hielt der banat-deutsche Journalist und Heimatforscher Lucian Geier. Mit ihm sprach in einer Pause der Veranstaltung im Haus der Heimat Adi Adelern von Radio Temeschwar. Sie hören seinen Beitrag in unserer Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Herr Lucian Geier, Sie haben in letzter Zeit mehr über Ludwig Schwarz recherchiert und halten nun einen Vortrag in Nürnberg über das Leben und Wirken des banatschwäbischen Journalisten, Dramaturgen und Mundartautors. Welche Rolle spielt denn Ludwig Schwarz in der Banater deutschen Literaturgeschichte?
Wenn wir die Banater historische Kulturgeschichte, die ganze kulturelle Landschaft des Banats betrachten, dann steht Ludwig Schwarz eigentlich am Ende oder zum Abschluss eines Trios von Persönlichkeiten, Banater Persönlichkeiten, die sich um die Mundart, um die Pflege und die Förderung der Mundart und der Volkssprache große Verdienste erworben haben. Das ist die Banater Landschaft, die beginnt mit dem Rumänen Dimitrie Zichindial, dessen Denkmal ja in Kleinbecskerek steht. Eminescu ihn als Gura de Aur erwähnt hat. Wir haben den Serben Dositej Obradović, einer, der auch in dieser Reihe einzuordnen ist. Und Ludwig Schwarz steht praktisch am Ende, denn wir wussten nicht, dass das, was Ludwig geleistet hat, praktisch das Ende oder fast das Ende der schwäbischen Mundartliteratur sein wird. Und dieser Roman, diese Trilogie steht ja einzigartig in der Geschichte der Banater Literatur und geht also weit über das Neupetscher oder Dolatzer hinaus.
Ludwig Schwarz können wir unter anderem verdanken, dass wir auch heute noch die Pipatsch-Seite in banatschwäbischer Mundart innerhalb der Banater Zeitung lesen können. Denn er war einer der Gründer 1970 des Pipatsch-Kreises, der sich mit dem Verfassen von Beiträgen für die damals neue Beilage in banatschwäbischer Mundart der damaligen Neuen Banater Zeitung befassen sollte. Wie wichtig ist sein Wirken im Bereich der Mundartpflege?
Also er war, wie gesagt, nicht nur Mundartautor und einer der Initiatoren und hauptamtlichen Mitarbeiter der Pipatsch-Beilage. Er hat auch ganz wichtige kritische Beiträge verfasst, diese sogenannte Dorfbesen. Das waren ja Zeitbilder aus über 100 Ortschaften, die Ludwig Schwarz damals veröffentlicht hat. Aber Ludwig Schwarz war auch ein Förderer der Mundart. Die einzige Banater Mundarttextanthologie, Literaturanthologie, die wir haben, die verdanken wir Ludwig Schwarz. Und er hat in dieser Anthologie 32, wenn ich mich recht entsinne, oder 30 junge Autoren dazu ermuntert, nicht nur in der Pipac mitzuarbeiten und zu schreiben, sondern einige von ihnen haben auch später hier in Deutschland weiter in Mundart geschrieben. Und das alles haben wir Ludwig zu verdanken. Leider ist das Schrifttum in Mundart, in banatschwäbischer Mundart, damit auch praktisch fast abgeschlossen. Denn die Pipac, wie sie heute erscheint, ist ja bei weitem nicht mehr die Pipac, wie die meisten Leser sie in guter Erinnerung haben. Und sie wurde so gestaltet, dass sie mehr war als eine Unterhaltungsliteratur. Für Ludwig Schwarz war die Mundartliteratur nicht eine vorwiegend unterhaltende Literatur, wie man das ja allgemein von Mundartliteratur als witziges, humoristisches eigentlich einstuft. Für Ludwig war die Mundartliteratur viel mehr.
Kann man behaupten, dass sich Ludwig Schwarz sogar hinter dieser Mundart versteckt hat, um Dinge darzustellen, die er anders nicht hätte veröffentlichen können? Man weiß ja, dass die kommunistische Zensur von damals die Mundartpublikationen eher als ungefährliche Nische betrachtet hat.
Das stimmt zum Teil, denn Ludwig hat in allen seinen Veröffentlichungen, aber in der Mundartliteratur besonders, konnte er die Mehr- und Zweideutigkeit, ja, manchmal kann man auch sagen, so im Volksmund heißt es dann das Hinterpfotzige der Mundart, das hat Ludwig gewusst auszunutzen. Und deshalb ist es oft gelungen, Dinge, ich erwähne da noch einmal diesen Dorfbesen oder später auch die Kartenpartie, die schwäbische Kartenpartie und was dann bei diesen Kartenpartien alles auf den Tisch geklopft wurde, außer den Karten, das hat Ludwig sehr gut gemacht. Und da ist Ihnen, man könnte das ja mal als Anthologie rausbringen, da ist vieles gesagt worden, was man in rumänischen Zeitungen oder auch im hochdeutschen Textteil der Zeitung so nicht hätte bringen können. Oder weniger.
Die Veranstaltung in Nürnberg ist gut besucht. Wie hoch ist denn das Interesse für Ludwig Schwarz und seine Literatur in unseren Tagen? Oder anders gesagt, wie aktuell ist Ludwig Schwarz heute, mehr als 100 Jahre seit seiner Geburt?
Nun, das Interesse an der Mundartliteratur allgemein ist, wie auch in anderen Gattungen der Literatur heute, zurückgegangen durch die modernen Medien und so weiter. Aber wir wissen alle, und ich habe es ja jetzt wieder gesehen bei den Teilnehmern hier, fast alle haben sich aus dem Banat, den Ludwig, seinen Roman, diese drei Bände vom Kaulerbastel, eigentlich eine keine Chronik des schwäbischen Dorfes, keine historische Chronik, sondern eine literarisch erzählende Chronik unserer Gemeinschaften, so wie wir sie heute nicht mehr haben. Und alle Leute, die Interesse haben zu erfahren, wie es damals war, für die alle sind die Texte von Ludwig Schwarz auch heute von Interesse. Und nochmal viele, sehr viele Leute. Die Auflage damals vom Kaulerbastel war 4000 Exemplare. Das ist heute hier bei Mundartliteratur oder auch bei Lyrik ist das ja gar nicht gut vorstellbar, dass es da Auflagen und das Buch war ausverkauft und viele Leute haben diese Bände mitgebracht nach Deutschland und einige haben sie mir auch jetzt gezeigt, dass sie Ludwig Schwarz nicht vergessen haben und auch seine Literatur nicht.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.